Montag, 20.15 Uhr, höchste Zeit für Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria 1 HD. Schönen Abend, herzlich willkommen. Freue mich, dass Sie auch heute wieder hier bei uns bei Talk und Tore vorbeischauen. Begrüße Sie sehr herzlich bei einer mit Sicherheit hochspannenden Gesprächsrunde, denn zu Gast sind bei uns heute zwei aktuelle Cheftrainer aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Zwei Herren, die auch insgesamt interessante Persönlichkeiten sind und die wir dann hoffentlich in der kommenden Stunde besser kennenlernen werden. Begrüße sehr herzlich den Cheftrainer des TSV Hartberg, Markus Schopp. Schönen Abend.
Hallo.
Und außerdem bei uns der Cheftrainer vom SK Sturm Graz, Nestor El Maestro. Hallo.
Guten Abend.
Nestor, danke fürs Kommen.
Gerne.
Nach einem 0:4 ist es ja nicht ganz so einfach, vielleicht auch das alles zu verdauen. Wie haben Sie diese, wie Sie schon selbst gesagt haben, am Samstag auf Sky diese bitterste Niederlage verarbeitet, 48 Stunden später?
So wie immer eigentlich, also es tut schon gewaltig weh. Bis man sich voll fokussiert auf das nächste Spiel. Also ich fange mit der nächsten Vorbereitung meistens montags an und dann ist man irgendwie voll im Fluss mit der bevorstehenden Aufgabe. Und wenn sich da kleine Ideen entwickeln im Laufe des Tages, ja, kriegt man immer wieder dann so eine Genuss, kleine Euphorie an diesen Job. Ja, es ist eine Leidenschaft und dann vorherige Partie ist immer noch ein bisschen im Kopf, aber bei mir ist es meistens so, ab Dienstag bin ich guter Dinge.
Ja, und vielleicht schon heute Abend. Der nächste Gegner sitzt ja quasi schon neben Ihnen hier, nämlich Markus Schopp. Ich wollte nur noch sagen, täuscht der Eindruck, bei Ihnen hat man manchmal das Gefühl, dass Sie nach einer Niederlage persönlich sehr gekränkt sind und auch sehr enttäuscht sind. Täuscht dieser Eindruck? Nehmen Sie es sehr persönlich?
Ja. Auf mehrere Ebenen. Also ich fange jede Spielnachbereitung bei tiefste eigene Analyse und suche die Fehler dann immer bei mir. Und dieses Mal auch. Und da gab's einige. Mhm. Und ja, bin dann ziemlich niedergeschlagen.
Ja. Ja, ist auch irgendwie oft nachvollziehbar. Für Sie also ein mit Sicherheit bitteres Wochenende. Auf der anderen Seite für Markus Schopp wohl das genaue Gegenteil. Dieser Sieg gestern in der Südstadt gegen die Admira mit 9 Feldspielern, dazu 15 Minuten mit einem Feldspieler im Tor. Ist dann das so etwas wie der spektakulärste Sieg in Ihrer Trainerkarriere? Es war übrigens das 50. Pflichtspiel als Hartberg-Trainer für Sie.
Ja, da haben sich die Burschen was Besonderes ausgedacht zum 50. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich irgendwann einmal ähnliche Situationen erlebt habe. War bestimmt was ganz was Besonderes. Von der Dramatik her, von dem, wie das Spiel sich entwickelt hat, grundsätzlich war es von uns kein gutes Spiel. Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viele Probleme gehabt und haben eigentlich mit dem Ausschluss erst befreiter begonnen wieder zu spielen. Wir haben ja in Unterzahl nachher das Tor gemacht und was beachtlich ist, ist ganz einfach die Energie, die Leidenschaft, die Euphorie, die entstanden ist und ist etwas, was ganz was Besonderes ist und das habe ich der Mannschaft auch gesagt.
Ja, können wir vielleicht auch einen Blick machen auf ein, zwei Szenen aus diesem Spiel, zum Beispiel auf das schöne Tor von Dario Tadic, das letztlich auch das spielentscheidende Tor war. Da war Hartberg schon zu 10. Und Tadic mit seinem 9. Saisontreffer beweist auch immer wieder, über welche Fertigkeiten er verfügt. Technisch, Annahme, aber auch dann natürlich der Abschluss, die Schusstechnik.
Ja, also der Tadic hat in der letzten Zone unglaubliche Qualitäten. Wenn man sich den ersten Kontakt anschaut, wie er sofort seinen Körper dazwischen bekommt und dann mit dem zweiten Kontakt, wie er sich den gut auf seinen linken hinlegt. Klar, vielleicht kann man es besser verteidigen, aber er ist da ganz einfach extrem kalt. Und das freut mich, dass er diesmal wieder getroffen hat, weil in den letzten beiden Spielen hat er jetzt 1:1 Situationen mit dem Torhüter gehabt, wo er nicht getroffen hat. Für einen Stürmer ist es immer wichtig, dass er nachher irgendwann wieder Treffen beginnt. Und vor allem, wenn es so ein wichtiges Tor ist, ist das für uns natürlich eine tolle Geschichte.
Ja, Aufregung hat es natürlich auch gegeben, vor allem was die zweite gelb-rote Karte in diesem Spiel für Hartberg betroffen hat. Die gelb-rote, der Platzverweis für den Torhüter, für René Svete. Wir sehen, zwei Bälle sind da, einen schießt er weg und dann sieht er gelb-rot. Wie haben Sie das aufgenommen? In dem Moment weniger wahrscheinlich.
Nein, in dem Moment, war, was haben wir jetzt für Lösungen?
Na gut, Wechsel hat es keinen mehr gegeben.
Ja, aber gerade deswegen, was die Lösung, wer steht am Platz, wer kann die Rolle übernehmen? Im zweiten Moment, nachdem die Situation noch entschieden war, klar macht man sich Gedanken, was da gerade passiert ist. Ich glaube, dass wenn man die Videobilder sieht, durchaus von einer sehr harten Entscheidung sprechen kann. Ich glaube, dass es vor allem in der Situation, in der Konstellation, in der wir waren, vom Schiedsrichter wahrscheinlich das Vernünftigere gewesen wäre, hinzugehen und sagen, beim nächsten Mal gibt es die rote Karten. Er hat sich da anders entschieden. Ist insofern auch eine Situation, die wir für uns schon ein bisschen thematisieren müssen, weil ich mag in Erinnerung rufen, wir haben in der ersten Runde gegen Mattersburg einen Elfmeter bekommen, der kein Elfmeter war, wo der René die gelbe Karte bekommen hat. Wir haben in St. Pölten einen Elfmeter gegen uns zugesprochen bekommen, der mit einer gelben Karte für den René auch dementsprechend sanktioniert wurde. Und,
verstehe ich richtig, dass Sie glauben, dass Sveti vielleicht unter Anführungszeichen bei den Schiedsrichtern schon etwas als gefährdet gilt?
Klar ist es, dass er natürlich polarisiert, sagt seine Meinung. Sind ganz einfach auch Dinge, mit denen man umgehen muss. Finde ganz einfach, dass die gestrige Situation ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl verlangt hätte. Und mir fallen nachher sofort diese Dinge ein. Und Fakt ist, dass der René jetzt am Wochenende gesperrt ist. Er hält jetzt dann bei 4 gelben Karten. Nennt man diese 2 Situationen dazu in diesen beiden Spielen, wo er zu Unrecht mit Gelb verwarnt worden ist, dann ist das ganz einfach eine Situation, die man ganz genau beobachten muss. Und wir wissen, der René ist einer, der sehr viele Emotionen am Platz hat. Klar ist er oft auch gut beraten, vielleicht auch vor allem in der Rolle des Kapitäns, vielleicht ein bisschen die Spannung rauszunehmen.
Aber ist er sich dieser Rolle auch bewusst? Manchmal hat man den Eindruck, er verwechselt ist, dass er als Kapitän keine Sonderrechte genießt, sondern eher mehr Pflichten hat. Er ist in erster Linie Ansprechperson für den Schiedsrichter. Aber man hat ihm auch oft den Eindruck, es gibt auch immer wieder Szenen, wo er eigentlich sehr oft auch auf allen Bereichen des Spielfeldes anzutreffen ist, wenn es Unterbrechungen gibt.
Aber es ist extrem wichtig. Wir brauchen jemanden, der in schwierigen Momenten immer da ist. Das ist der René. Unglaubliche Saison, die er bis jetzt dann spielt. Eine fantastische Saison, die er letztes Jahr gespielt hat. Und für uns in Hartberg ist es klar, er ist ein extrem wichtiger Spieler. Und auch der René kann in gewissen Dingen natürlich noch lernen. Und diese Zeit muss man ihm ganz einfach auch geben. Aber, und ich möchte schon dazu sagen, dass ganz einfach durch die letzte Saison vielleicht ein Bild entstanden ist und durch diese Situationen, die heuer schon gegen ihn entschieden worden sind, da muss man genau bei solchen Momenten vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Und das ist das, was ich getan habe.
Herr Meister, wenn Sie diese Szene sehen, ich meine, möchten Sie noch über Schiedsrichter etwas sagen? Sie haben ja schon in dieser Saison das ein oder andere Wort gefunden. Wenn Sie das auch vergleichen mit all dem, was Sie schon gesehen haben in anderen Ligen, wie würden Sie da die Leistungen der österreichischen Schiedsrichter einordnen?
Muss man mitleben, genauso wie auf der ganzen Welt.
Und wenn Sie diese Szene sehen, diese gelb-rote Karte?
Außergewöhnlich.
Ja, außergewöhnlich hart, nehme ich an. Ne?
Ja.
Ja. Die erste Gelbe, die brauchen wir wahrscheinlich nicht diskutieren. Die können wir uns auch noch der Vollständigkeit halber ansehen, die Sveti gesehen hat. Auch da gab es ein Foul an einem Admira-Spieler und dann ist er schon wieder außerhalb des Strafraums. Man könnte auch sagen, warum? Ja?
Passiert natürlich in einem Moment, man führt 1-0, ist einmal weniger. Soll jetzt dann keine Entschuldigung sein. Klar kann er da ruhiger und besonderer sein. Aber das meine ich damit. Das sind vielleicht die Momente, wo er sich klar bewusst sein muss, dass er mit der Kapitänsschleife herumläuft und einfach auch in dem Moment die Ruhe bewahrt. Und das ist ja das, was wir mit ihm besprechen.
Habe ich heraus, ich habe mit ihm inzwischen schon das Gespräch auch gesucht für die vier nächsten Spiele.
Der René ist jemand, der auch sehr gerne oft das Gespräch von seiner Seite aus sucht. Aber klar ist es, dass wir gestern auch mit dieser Situation gut umgegangen sein. Und das ist das Positive. Klar, wir haben jetzt ein Spiel, wo wir improvisieren werden müssen.
Da kann man gleich fragen, mit den Sturmtrainer auch interessieren. Wird Feist spielen oder Salinger?
Also es wird definitiv jemand im Tor stehen.
Nicht Repp.
Es wird nicht der Reiko sein. Es wird ein anderer Torhüter sein. Aber wir haben ja letztes Jahr solche Situationen gehabt. Und das sind ganz einfach Momente, wo ein anderer die Chance bekommt und die brennen auch alle drauf. Und,
für beide ist es die Saisonpremiere.
Es wäre für beide die Saisonpremiere. Und derjenige, der nachher spielen wird, als erster fahren.
Ja, wollen wir es auch so belassen. Ein Gedanke noch. War klar, dass Rapp ins Tor geht? Oder wie ist das entstanden? Weil zuerst war ja plötzlich Huber, habe ich gesehen, mit dem Trikot unterwegs.
Es hat da einige Anwärter gegeben. Ah. In der ersten Reaktion war der Heile derjenige, der von unserem Torwart, von der Jürgen, ja, der von unserem Torwarttrainer vorgeschlagen wurde. Und irgendwie habe ich aus dem Hintergrund noch gehört, aber das ist schief gegangen. Dann habe ich nachgefragt, wie schief. Habe doch einige Tore bekommen in dem einen Spiel, wo er im Tor war. Und dann konnte ich mich erinnern, dass der Rijka hier und da nach den Trainingseinheiten im Tor gestanden hat. Und kann mich an den Ivo erinnern. Der Vastic Ivo war auch jemand, der hier und da im Tor war. Und wenn er drinnen war, war er einfach eine Macht. Und es war nachher so eine Eingabe. Und ich glaube, wir sind nicht ganz falsch gelegen mit der Entscheidung.
Nein. War es ziemlich beherrschend im Strafraum. Rijka Rapp und somit ein Matchwinner auch in diesem Spiel, das am Ende also mit 1:0 für die Hartberger geendet hat. Nestor Maestro, wir haben schon kurz angedeutet, dieses 0:4 war für Sie die dritte Heimniederlage mit dem SK Sturm in der Bundesliga. Sie haben nach dem Spiel gesagt, Sie haben sich auch ein bisschen verraten gefühlt. Wie haben Sie das konkret gemeint?
Das habe ich nicht gesagt, das haben Sie gesagt.
Ja,
Ich habe gesagt, glaube ich, nach harten Niederlagen fühlt man sich häufig von Spielern verraten. Habe ich gemeint, überall, wo ich war, 10 Jahre in Deutschland und hier im dritten Land als Cheftrainer, habe ich hier und da auch harte Niederlagen erlebt. Und allgemein ist das häufig die erste Reaktion, weil sicherlich hat der eine oder andere Einzelleistung nicht gepasst. Mhm. So ganz konkret hätte ich jetzt niemanden im Kopf. Und ich glaube, ich habe danach auch gesagt, die Jungs sind gut und charakterlich top. Und ich muss mich schnellst daran erinnern, dass sie auch diese Saison schon mal Großes für mich geleistet haben. Aber sie suchen ja immer.
Das ist die brisante Worte, ja. Ist es vielleicht auch eine Sprachbarriere manchmal für Sie?
Nein,
also nicht. Weil ich höre ja, dass
Sie sehr mich viele... selber, mein Deutsches ist mir ist ja, bewusst.
Wir verstehen Sie sehr gut, aber ich höre, dass Sie sehr viele Anweisungen und auch bei Spielerbesprechungen sehr viel auf Englisch machen und auch auf Englisch
reden. Ja, aber wegen die Spieler, nicht wegen mich.
Also okay, also nehmen wir Rücksicht auf Ihre vielen Legionäre. Warum ich das auch frage, ist, es gibt auch Fragen von unserer Community, also von den Zusehern. Und da gibt es eben auch eine Frage, ob dieses Spiel, dieses 0:4, möglicherweise auch Konsequenzen hat. Und deshalb wollte ich eben einleitend fragen, ob das eben das, was Sie auch nach dem Spiel schon gesagt haben, ob das vielleicht auch für die kommenden Spiele ein Thema ist. Sie sehen es hier eingeblendet. Wird das für den einen oder anderen Spieler Konsequenzen nach sich ziehen?
Was meinen Sie mit Konsequenzen?
Ich kann nur das sagen, was der Tom Kaiser hier uns schriftlich mitgeteilt hat.
Sage ich erstmals nein, wobei es gibt gewisse Arten von Konsequenzen nach jedem Spiel. Meine Wahrnehmung, die Leistungen ist schon, also ändert sich und sie ist dann auch sehr detailliert. Aber sonst meinen Sie, spielen wir mit der identischen Startelf, kann ich.
Kann nein, Ihnen, weil Avlonitis zurückkommt. Hm?
Genau, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber jetzt was Brisantes wird es sich nicht geben.
Ja. Was hat eigentlich die Detailanalyse ergeben, die Sie schon gemacht haben von diesem Spiel? Wo sehen Sie den Hauptkritikpunkt an der Mannschaft oder auch bei Ihnen selbst, wo Sie sagen, es hätte vielleicht auch anders laufen können oder anders laufen müssen am Samstag?
Also in erster Linie bei mir selber. Ich fand das Spiel allgemein hat so ausgesehen, wie der WRC es eigentlich gerne hätte. Wo beide Mannschaften überwiegend gepresst haben und es wurde extremst vertikal und daran ergibt sich ein Spiel. Wer macht einen Fehler, wer setzt eine entscheidende Aktion, wer schießt ein Standardtor? Und da hat aktuell WRC ihre Vorteile. Wie das Spiel grundsätzlich aussieht, hat jetzt viel mit mir zu tun. Und damit war ich am kritischsten mit mir mit mir selber. Allerdings fand ich, das war am Anfang, und das ist jetzt die intensivste Analysephase während eines Spiels, also wie sieht das aus jetzt gleich direkt, hatte ich jetzt kein schlechtes Gefühl. Und vielleicht habe ich mich getäuscht, aber das, was ich gesehen habe auf dem Platz, ich dachte, wir waren jetzt nicht unterlegen.
In der ersten Hälfte?
In die Anfangsphase, also um den großen Klischee zu vermeiden, wir waren ganz in Ordnung bis das 1-0, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber man schaut sich erstmal das Spiel etwa, keine Ahnung, 10 Minuten an und hat sofort ein Gefühl. Und mein Gefühl war jetzt kein schlimmes. Es war ein bisschen wild, es war extrem dynamisch. Da hat WRC ihre Stärken, klarerweise, aber wir waren da nicht unterlegen. Die erste Großchance haben wir. Und dann ging es ziemlich brutal und schnell in die andere Richtung, leider.
Ja. In der zweiten Hälfte haben die Sturmfans auch skandiert, obwohl es ständig Unterstützung gegeben hat. Wir wollen euch kämpfen sehen. Können Sie das nachvollziehen?
Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ich fand die Fans sensationell gut wieder. Ich glaube jetzt, das war wirklich wenig Thema und also ich habe jetzt nichts gehört, was ich sonst auch nicht sehe, auch wenn wir führen. Okay. Und das mit den Kämpfen und so, ich glaube, so fangen sie jeden Spiel an. Da gibt es diese Riesenschreierei, hört sich richtig geil an und da ist Kämpfen drin, glaube ich.
Okay, ja. Aber in der zweiten Hälfte war natürlich der Unmut groß, weil eben dann die Chance auf einen Punkt oder auf mehrere eigentlich dann auch nicht mehr gegeben war. Wie sehen Sie Ihr Verhältnis zu den Fans, zum Club insgesamt? Wie haben Sie sich eingelebt in diesen ersten 3-4 Monaten?
Ich fühle mich sehr wohl. Ich finde, wir haben eine brillante Unterstützung. Das hat jetzt wenig mit mich zu tun, glaube ich, aber sie ist immer da. Auswärts manchmal ist der Wahnsinn. Ich denke zurück besonders an die Pokalspiele gegen also kleineren, unattraktiven Gegner. Also unfassbar, was da immer abgeht und in welche Menge sie dann zu den Spielen kommen. Es war auch ein großer Grund, warum ich so gerne nach Graz gekommen bin, weil ich habe das früher auch miterlebt da im Stadion und ich glaube, jeder hat ja, aber Sturm sowas
ist
gerne.
Das, aber Sturm das ist auch ein spezieller Club. Ich meine,
auf jeden Fall.
Ihre beiden Vorgänger haben nicht einmal ein paar Monate nur überlebt. Also insofern ist es ja auch eine Herausforderung.
Ja, wobei es wir haben immer so ein bisschen Konflikt mit den Medien, weil es geht für mich wirklich nicht um Überleben. Ich bin oft frustriert, aber nicht, weil ich Überlebungsangst habe. Es geht für mich um große Erfolge zu feiern und wenn ich da wenig Aussicht sehe, dann bin ich frustriert. Also jetzt überleben, es geht für mich in meiner Gedankensweise null in diese Richtung.
Aber Sturm ist schon eine spezielle Angelegenheit, oder Markus? Haben Sie ja selbst in allen Facetten erlebt.
Gott sei Dank. Großer Verein, großes Anspruchsdenken und ja, einfach ein extrem tolles, interessantes Umfeld, wo sehr viel möglich ist. Und ja, geiler Verein.
Ja. Wie bewerten Sie das, wie es im Moment läuft, wenn Sie das auch aus der Entfernung, unter Anführungszeichen, verfolgen?
Ja, die Situation ist natürlich die, dass man schon fleißig Punkte gesammelt hat. Man hat eine Situation sich geschaffen, die einfach für die großen Vereine extrem wichtig ist, nämlich ja, irgendwo in einer Zone zu sein, um in der oberen Gruppe dabei zu sein. Klar ist es, dass ja, jeder Trainer seine Ideen hat und man erkennt natürlich auch hier schon die Ideen und ist vor allem für uns jetzt dann aus Hartberger Sicht natürlich immer eine spannende Aufgabe, gegen Sturm zu spielen, weil ja, Sturm natürlich in der Steiermark eine richtig große Nummer ist und wir für uns einfach diese Momente ja schon sehr, sehr demütig wahrnehmen und einfach sehr, sehr genießen.
Ja. Nestor Il Maestro steht für ein klares Konzept. Das hat man schon in den ersten mittlerweile 18 Pflichtspielen beim SK Sturm gesehen. Ist seit Sommer also der Trainer bei den Grazern. In Expertenkreisen galt er schon in den letzten Jahren immer als ein interessanter Trainertyp, als eine interessante Traineraktie. Und das, obwohl er erst 36 ist, aber eben schon seit knapp 20 Jahren als Trainer aktiv ist. Aber der breiten Öffentlichkeit war er wohl und ist er wohl bis zum Sommer noch nicht so bekannt gewesen. Christoph Joch.
Wer ist dieser Nestor El Maestro? Dieser außergewöhnliche Charakter, der so auf die Schnelle kaum greifbar wirkt. Er passt in kein Schema, so viel ist klar. Und so blöd das klingt, er ist gleichzeitig introvertiert und extrovertiert. Einerseits authentisch, andererseits spielt er wohl oft eine Rolle. Zumindest Günter Kreisel meint ihn mittlerweile zu kennen. Er weiß.
Man hört, dass er sehr speziell ist, aber auf eine sehr positive Art und Weise. Weil ja nicht entscheidend ist, was jetzt da so extern wahrgenommen wird, sondern viel wichtiger ist, wie das bei uns intern, bei der Mannschaft, bei den Betreuern, Trainern und Sturm generell ankommt. Und es sind eigentlich alle extrem angetan über das, was für einen Motor er hat, was Fleiß betrifft, was für eine Tiefe er als Experte im Fußball hat, über alles, was er sich über einen langen Zeitraum erworben hat.
Unter anderem durch die Zusammenarbeit mit ihm, Mirko Slomka. Mit dem kürzlich in Hannover beurlaubten Trainer arbeitet El Maestro viele Jahre lang zusammen. Die Frisur hat sich verändert, die 100% professionelle Arbeitseinstellung, ja, die bleibt.
Na, ich kenne schon viele besondere Leute, aber er ist, was jetzt den Fußballbereich angeht, so um mich herum gewesen ist, da ist er schon ein sehr spezieller Typ. Ja. Aber es hat immer einen Riesenspaß gemacht. Also ich konnte mich auch, also es ist ja nicht nur sehr speziell oder extrovertiert oder so etwas, sondern es ist auch jemand, auf den man sich zu 1000% verlassen kann. Zu 1000%. Wenn ich gesagt habe, Nestor, wir müssen das morgen so hinbekommen, dann hat er das gemacht. Und zwar von mir aus auch die ganze Nacht gearbeitet.
Der berühmte Auszucker. Vor ein paar Wochen in Mattersburg. Auf YouTube hat er mittlerweile 393.971 Aufrufe. Einer davon stammt von Mirko Slomka.
Na, jetzt steht er ja an der Front. Ne? Da ist es natürlich viel auffälliger, wenn man mal, sagen wir mal, über die Stränge schlägt, so wie er jetzt zum Beispiel. Ich habe mit ihm natürlich am nächsten Tag telefoniert. Wir haben nach wie vor einen super Kontakt zueinander. Wir sind ja auch enge Freunde geworden, so über die Jahre, als er bei mir dann bei Schalke schon angefangen hat als Assistent, dann hier in Hannover, dann in Hamburg mit dabei war. Der ist schon emotional, was das angeht, aber er war auch immer neben mir so ein bisschen der ruhende Pol und hat sich auf das Wesentliche konzentriert.
Gegenüber seinen Vertrauten ein Ruhepol. Auf Social Media überwiegt allerdings die ungefilterte Emotion. Legendär der Jubel nach dem Meistertitel mit Trnava in der Slowakei. In Bulgarien bei Sofia hat der Verein seinen Jubel für die Fans sogar zum Download bereitgestellt. Und die Situation, als er den Schiedsrichter um mehr Nachspielzeit anfleht, ist auch unvergessen. El Maestro ist ein Grenzgänger und Kirill Despodov spaziert jetzt doch schon einige Zeit mit ihm gemeinsam.
Ich würde niemals sagen, dass er verrückt ist, aber er hat schon so seine wahnsinnigen Seiten. Aber ich liebe ihn dafür. Er ist keiner dieser normalen Typen, die einfach immer ruhig bleiben. Er ist emotional verrückt.
Staying calm, you know, and he is emotionally crazy.
Aber gleichzeitig ein wahnsinnig intelligenter Mensch.
He's a very intelligent guy.
Er ist ganz einfach ein Widerspruch in sich. Und genau das macht ihn so interessant. Nestor, El Maestro.
Tja, jetzt haben Sie sich richtig nach vorne gebeugt. War was Überraschendes dabei?
Also Mirko hätte ich jetzt nicht erwartet in einem Interview. Sie haben richtig Glück gebracht.
Ja? Ja?
Waren Sie bei Niko Kovac diese Woche auch?
Ja, ich wollte gerade fragen, haben Sie schon mit ihm telefoniert? Seit gestern ist er ja nicht mehr bei Hannover.
Habe ich. Ja? Also nicht telefoniert, sondern Mirko hat mich am Sonntagmorgen eine SMS geschickt und stand drin nur, ja, manchmal läuft nicht, Kopf hoch, immer weiter, du bist ein Guter. Sagt was zum Charakter von dieser Person. Ich bin nicht sicher, ob er zu diesem Zeitpunkt schon wusste, dass es in Hannover nicht weitergeht, aber es war vor ihm jetzt kein einfaches Wochenende.
Also, und trotzdem hat er geschaut, wie Sie gespielt haben.
Ja, genau, und hat sich trotzdem gemeldet.
Ja, wie wichtig war Mirko Slomka für Ihre Karriere?
Extrem. Also Sie müssen sich vorstellen, was er für mich gemacht hat. Der hat mich aus der totalen Anonymität zum ersten Co-Trainer beim Schalke 04 gemacht. Und erste meine ich, es war nur ich. Also,
mit 23 Jahren?
Ich war 23 und damals war es schon sehr außergewöhnlich. Das war vor der Zeit der jungen Trainer. Es gab keine Menschen mit diesen Jahren, die auf diesem Niveau gearbeitet haben. Das war ja vor Nagelsmann, vor Tedesco. Es war total außergewöhnlich. Der hat sich das zugetraut. Das war natürlich ein riesen Karrierenschub. Ich habe immer versucht, dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Wir haben, glaube ich, 8 Jahre zusammengearbeitet. Und
fast 300 Spiele?
Genau. Darunter große Erfolge gefeiert. Aber
Vizemeister in Deutschland?
Zum Beispiel, also es war mein erstes Jahr im Profifußball. Ich kann mich erinnern, wir führen Richtung Ende der Meisterschaft als Schalke nach Bochum. Bewusst, wenn wir da gewinnen, sind wir deutscher Meister mit FC Schalke 04. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Knapp gescheitert, aber Riesenerlebnisse und Riesenerfahrung und vor allem die Zeit in Hannover auch war.
Aber weil Sie das sagen, haben Sie auch die Akzeptanz gehabt von den Spielern, wenn man mit 23, 24 von gestandenen Profis plötzlich steht, Co-Trainer ist? War das schwierig?
Also für mich nicht. Wissen Sie, ich bin ja immer im Fußball ein Niemand gewesen. Und alles an Respekt oder Akzeptanz, was ich habe oder gehabt habe, musste man durch Leistung oder Fähigkeit oder einfach Ahnung herausarbeiten. Und es war von vorneweg also wenig Problem.
Ja. Waren Sie auch deshalb bei Schalke 04, weil es eben auch Ihren Bruder gibt, Nikon, den ja Schalke, wenn ich richtig informiert bin, damals unbedingt haben wollte. Und man könnte sagen, Nikon gab es nur im Doppelpack mit Ihnen.
Ja,
damals war er 12, 13 Jahre, also er war ein hochtalentierter Spieler.
Es war auf jeden Fall es war auf jeden Fall eine Verpflichtung in Doppelpack. Man kann vielleicht bei Andi Müller oder die Verantwortlichen da fragen, wen sie in erster Linie haben wollten. Das war von vorne weg zusammen. Mhm. Und auf jeden Fall haben sie mich mit 23 den Job des Co-Trainers angeboten. Also mindestens einer von uns hatte richtig was drauf.
Ja, ist ja letztlich egal, wenn es funktioniert. Sie sind ja insgesamt interessant, Sie sind in Belgrad geboren, aber dann schon mit 8, 9 Jahren nach England gekommen und sind auch britische Staatsbürger. Fühlen Sie sich mehr als Serbe oder mehr als Brite?
Ich fühle mich auch ein bisschen Österreicher, ehrlich gesagt. Also
wirklich?
Wenn ich darf. Also ich wohne schon über 10 Jahre in Wien und meine Kinder gehen hier zur Schule und zu Hause ist auf jeden Fall Wien. Also ein bisschen Österreicher fühle ich mich zumindest. Sonst weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen Weltmensch. Ich liebe Serbien, aber ich bin erst selten da.
Sie sind wegen der Kriegswirren nach England gekommen, nehme ich an, in den 90er Jahren und haben dort das Internat besucht und hätten ja andere Möglichkeiten auch gehabt, zu studieren, Oxford, Cambridge. Warum dann ausgerechnet Fußball?
So Oxford, Cambridge, natürlich nicht einfach, aber wenn Sie mögen, es war nicht unvorstellbar. Also ich war in der Schule schon ein bisschen Streber. Also ich hatte eine große Stipendie bei diesem teuren Internat, wo ich war. Fußball, weil mein Umfeld war so, dass wir es alle sehr gerne gehabt haben. Also es war immer eine große Leidenschaft. Und ich glaube, als Jugendlicher wollte ich immer inmitten der Geschehen sein. Also ein bisschen, wenn Sie mögen, Darsteller und nicht der Beobachter. Und Fußball kam mir dann ganz recht. Also es war aber einfach mehr außergewöhnlich wie jetzt.
Aber dass, dass Sie Spieler werden wollten, nehme also ich an.
Ich war ja nicht annähernd genug, gut genug, um darüber.
Und da haben Sie aber sehr früh erkannt, dass Sie dann vielleicht als Trainer realisieren können und erfolgreich sein können. Mhm. Weil sonst wären Sie ja nicht schon mit 18 Jugendtrainer geworden.
Stimmt, ja.
Sie sind dann, glaube ich, zunächst bei West Ham gewesen, dann waren Sie einmal bei der Austria, bis Sie eben dann über Spanien nach Deutschland zu Schalke 04 gekommen sind. Sie haben schon gesagt, Mirko Slomka war wichtig. Ist da dann auch ein Vorbild für die Art des Spiels, wie Sie es gerne sehen, oder ist es doch eher Diego Simeone?
Also ich glaube, wir sind alle von einander beeinflusst oder gucken voneinander ab oder inspiriert, wie sie gerne haben möchte. Sicherlich hat mich diese 8 Jahre mit Mirko geprägt, nicht nur in wie ich das Fußball sehe oder taktische Ausrichtungen, also besonders in der Trainingsarbeit. Also Mirko ist ein richtig, richtig guter auf dem Platz selber. Und dann geht man seine eigene Richtung. Irgendwann. Also wir haben auch während unserer Zusammenarbeit häufig diskutiert, aber am Ende muss man immer eine Linie durchziehen.
Ja, aber Sie haben ja gesagt auch in den letzten Jahren, dass Sie Diego Simeone oder das Spiel von Atletico Madrid sehr beeindruckt hat und dass es für Sie schon auch eine Spielanlage ist, die Sie gerne auch bei Ihren Mannschaften sehen würden. Und man könnte fast auch zum Schluss kommen, es ist ja nicht unähnlich, wenn vielleicht auch auf einem anderen Niveau die Art und Weise, wie das Spielkonzept von Ihnen auch vorgeführt wird.
Also, der hat immer schwarzen Anzug an, ich trage kein Schwarz grundsätzlich.
Okay, also ich wollte nicht fragen, ob er persönlich extrem, ein Vorbild ist,
extrem,
die Spielanlage.
Extrem interessante Spielanlage, ich glaube nicht nur für mich, sondern für jeden Trainer. Es gibt immer wieder Trainer, die ein bisschen was anders machen. Mittlerweile ist jetzt dieser Spielstil Inspiration für viele Mannschaften. Ja, also Alaves spielt letzte Saison was sehr Ähnliches. Valencia spielt seit Jahren mit Marcelinho was sehr Ähnliches. Viele sundländerische Mannschaften sind davon inspiriert. Es gibt auch andere Spielarten und andere sehr interessante Trainer, die ich auch schaue. Das von Simeone ist insofern gut, indem es ist, glaube ich, einsetzbar auf fast jedem Niveau. Mhm. Das, was wir damals in der Slowakei gespielt haben, war sehr ähnlich. Bei Graz gibt es sicher Elemente, die man vergleichen könnte, aber ist nicht so nah.
Ja, ich habe schon eher gedacht, seine Spielanlage, weniger sein Verhalten, denn das ist manchmal grenzwertig, würde ich sagen. Gibt es ja viele Beispiele auf YouTube, wo
darf
er sogar...
Darf er sich erlauben, ich nicht.
Ja, naja, das darf er sich auch nicht erlauben, ist auch gesperrt. Und weil Sie das ansprechen, es gibt ja ein Faktum, eine Zahl oder mehrere Zahlen, die für Sie ja, glaube ich, von besonderer Bedeutung sind. Nämlich dann, wenn Ihre Mannschaft 1-0 in Führung geht. Wir haben uns ein wenig schlau gemacht und haben festgestellt, seitdem Sie Cheftrainer sind, also in der Slowakei bei Trnava, in Bulgarien bei Sofia und eben jetzt beim SK Sturm, gab es insgesamt 84 Pflichtspiele und dabei sind Sie 55 Mal mit Ihrer Mannschaft mit 1-0 in Führung gegangen. Und danach gab es 52 Siege, 2 Unentschieden, eins davon gegen Salzburg in Österreich und eine einzige Niederlage gegen Kopenhagen. Ist damit viel ausgesagt mit so einer Statistik?
Ich wollte gerade sagen, in der Liga hat mich keiner ein Spiel gedreht.
Das war Europa League.
Das war Europa League gegen Kopenhagen, der große Favorit.
Gegen Solbakken kann man auch verlieren.
Mit roter Karte.
Genau.
In der ersten Halbzeit.
Okay.
Und Elfmeter.
Und Elfmeter. Nein, ist ja Wahnsinn.
Nein. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Also das liest sich natürlich super. Allerdings ist mein persönlichen Rekord nach 1-0 Rückstand nicht besonders gut. Also ich habe schon in der Vergangenheit Spiele gedreht, aber nicht ausreichend viele. Ich sehe das kritisch in dem, und das bestätigt die Statistik, ich bin leider kein guter Trainer für den Plan B. Ich glaube, ich habe meine Stärken im manchmal oder häufig oder nicht häufig genug, egal wie Sie es nehmen wollen, aber um das perfekte Spiel vorzubereiten, also in die Analyse, in alles, was vor dem Geschehen auf dem Platz ist. Und es gibt wieder manchmal oder häufig Spiele, die genau nach meinem Plan ablaufen. Und das 1-0 ist damit natürlich sehr verbunden. Auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, großes Steigerungsbedarf, was das Handeln im Spiel selber betrachtet oder da, wo das Spiel jetzt nicht gerade zu meinen Gunsten läuft oder wo ich überrascht bin.
Weil es auch einen Gegner gibt
ein Gegentor,
oder einen Schiedsrichter.
Genau, da bin ich auch ziemlich schlecht.
Jetzt wollten wir Sie mit einer Statistik so viel loben und jetzt machen Sie so viel Selbstkritik. Aber okay, kann ich auch nichts dagegen machen. Aber ist dieses 1-0, Markus, fällt auch auf bei anderen Mannschaften mittlerweile in der Liga, dass das Führungstor, man hat irgendwie das Gefühl, im Moment, in der aktuellen Situation, von enormer Bedeutung ist. Also es war nicht immer so, oder ist das jetzt nur einfach ein Gefühl?
Also wir sollten am Samstag nachher nicht 1-0 hinten sein. Das wäre nicht gut. Klar, es gibt viele Spiele, wo das 1-0 alles in eine Richtung lenkt, aber es gibt natürlich auch genau diese Spiele, wo ein 1-0 ganz was anderes bewirken kann. Und ich glaube, dass es ganz einfach, gerade jetzt dann gehört haben, ganz wichtig ist, einfach zu wissen, was passiert, wenn es nicht so läuft, was ist, wenn der Trainer oder die Mannschaft des Gegners das anders lösen möchte, was hat man da für Varianten, was hat man da für Ideen, so wie wir jetzt dann im gestrigen Spiel auf einmal mit einem Mann, zwei Mann, du trainierst ja oft Unterzahl, aber zwei Mann Unterzahl ist etwas, was eher selten trainiert wird, und wie löst du das? Und wir haben in der Situation in den letzten 15 Minuten dreimal unterschiedliche Ideen gehabt und ich glaube, dass das ganz einfach nachher ja auch etwas ist, was über die Jahre hin wächst, was über die Erfahrung wächst, und deswegen ist es auch für mich jede Woche ein tolles Ereignis, einfach diese Erfahrungen sammeln zu dürfen.
Ja, diese Entwicklung ist ja auch feststellbar, nämlich bei Ihrer Mannschaft. Worauf würden Sie sagen, führen Sie das zurück, auch was Ihre persönliche Entwicklung betrifft? Ist es ständige Weiterbildung? Ist es auch mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung?
Wenn man solche Lebensläufe hört, dann ist das natürlich beeindruckend, weil wenn jemand nicht selbst im Profibereich war, sich das anzueignen, sich einfach dorthin zu arbeiten, das ist einfach richtig harte Arbeit und ist etwas, was man sehr respektvoll auch wahrnehmen muss. Mein Werdegang war anderer. Mein Werdegang war der, dass ich das Glück gehabt habe, über sehr viele Jahre Fußball spielen zu dürfen. Das heißt, in dem Alter, wo mein Kollege jetzt dann schon Trainererfahrung sammeln durfte, habe ich die Erfahrung aus Sicht des Spielers gemacht. Es gibt wenige Trainer, die es nachher schaffen, sofort 1-1 aus der Trainer, aus der Spielerlaufbahn in die Trainerschiene reinzugehen. Dafür bedarf es sehr, sehr viele Antworten auf unglaublich viele Fragen. Die habe ich noch nicht gehabt am Ende meiner Karriere, meiner aktiven Karriere. Das ist irgendwas ganz wichtig, also im Zuge meiner ersten Entwicklungsschritte einfach sich ein Bild zu machen. Wo bin ich, wo stehe ich, wo fällt es, was sind die Dinge, die mich extrem interessieren. Und das war so noch ein bisschen der Antrieb, der Motor, der mich nachher weitergebracht hat, im Sinne von einfach Erfahrung sammeln zu dürfen. Und wir ehemaligen Fußballspieler haben halt oft auch das Thema, dass wir vielleicht früher in verantwortungsvolle Positionen kommen. Aber natürlich die Erwartungshaltung eine riesengroße ist. Ja. Und es gibt genug Beispiele, die einfach im ersten Moment wohin greifen und das vielleicht nicht der richtige Moment ist. Und ich war ja selbst in einer sehr schwierigen Situation damals, zu meiner damaligen Zeit in Graz. wo ganz einfach auch ein Moment war, ja, wo man schwach wird und sagt, okay, man möchte helfen, wo es nur geht.
Müssen wir vielleicht nochmal sagen, 2013 ist es schon 6 Jahre her, nachdem Hübala freigestellt wurde, sind Sie für 6 Runden.
Aber es geht nur darum, ich bin vor 1,5 Jahren vorher bin ich in die Trainerrolle geschlüpft. Ich war kein ganzes Jahr U18-Trainer, habe eine unglaublich interessante Entwicklung mit der Mannschaft durchlaufen, habe das Gleiche bei den Amateuren durchlaufen dürfen. Es ist einfach ja, richtig schnell gegangen und jetzt kann man sagen, okay, da ist die Chance zugreifen oder man gibt sich vielleicht noch eine Zeit. Und für mich war es ganz wichtig die letzten Jahre und habe die Zeit bei den Amateuren unglaublich genützt für mich in meiner Weiterbildung, einfach Dinge zu probieren, Dinge wahrzunehmen, Dinge kennenzulernen und sie mit meinen Erfahrungen als Spieler in Einklang zu bringen. Und da sind ja viele Dinge dabei. Ich habe das Glück gehabt, riesengroße, tolle Trainer kennengelernt zu haben, die alle sehr, sehr interessante Ansätze gehabt haben. Der eine mehr erfolgreich, der andere weniger erfolgreich. Aber jeder hat sich was dabei gedacht und es geht immer um das, was haben sich diese Trainer dabei gedacht und vielleicht irgendetwas daraus noch für sich zu gewinnen.
Ja, vom Osim könnte man sagen, über Magath, dann einige italienische Trainer, darunter Mazzone bis hin zu Kurt Jara. Was ist da am meisten hängen geblieben? Immer das vielleicht, wo man auch am erfolgreichsten war? Oder gibt es dann auch so Momente, wo man sagt, da gibt es eben Dinge, die man sich von jemand anderem wieder abschaut?
Na klar schaut man sich alles Mögliche an, aber der tägliche Umgang mit einem Trainer als Spieler gibt dir ganz einfach halt extrem viel mit. Ja. Und wenn du geprägt bist über sehr viele Jahre, so wie ich es geprägt worden bin über Ivica Osim, dann hast du ganz einfach dann hast du ein gewisses Bild vom Spiel und dieses Bild, das verschwindet ja nicht und man ist natürlich auch selbst nachher bedacht, wenn man nachher irgendwann einmal mit seiner aktiven Karriere aufhört, dieses Bild ein bisschen genauer zu zeichnen und sich Gedanken zu machen, was hat er sich da gedacht, was hat er sich da gedacht und aber nicht nur der Ivica Osim, ist auch Felix Magath, unglaublich erfolgreicher Trainer mit ganz anderen Ansätzen, alles Dinge, die man als Spieler irgendwie wahrnimmt und versucht für sich einzuordnen, aber als Trainer ist das nachher ganz was anderes und als Trainer diese Erfahrungen zu haben, ist ein unglaublicher Schatz. Aber diesen Schatz so richtig für sich zu nutzen, das ist Arbeit und die Arbeit, die ist extrem spannend, die macht Spaß und ist einfach extrem unterhaltend.
Ja. Sprechen ja viele auch über Pep Guardiola, über den Trainer schlechthin. Im Moment sind wir das Glück gehabt, dass Sie mit ihm gemeinsam in Italien gespielt haben, bei Brescia in der Serie A und auch unter Anführungszeichen dadurch das Glück, dass Sie auch ständig mit ihm im Austausch sind. Hat er den Fußball für Sie auch verändert oder ist es der Fußball, wo Sie sagen, das ist es, das ist die Richtung, die Sie natürlich mit den Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen, auch gehen möchten?
Klar ist es, also ich habe in meiner Karriere das Glück gehabt, mit sehr, sehr großen, namhaften Spielern zu spielen, die einfach
da sehen wir ein paar.
Die einfach aufgrund ihrer aktiven Karriere extrem spannende Spieler waren. Wenn man als Mitspieler schon was erkennen konnte, dann war es ganz einfach, dass Pep Guardiola als Spieler schon einfach extrem viele Antworten auf unglaubliche viele Fragen am Spielfeld schon gehabt hat und dass die Karriere nachher so verläuft, ist auf der einen Seite unglaublich, auf der anderen Seite ganz einfach etwas, der hat sich schon sehr, sehr lange darauf vorbereitet und dass er den Fußball verändert, ich glaube, dass er ganz einfach ein Trainer ist, der einen ganz klaren Plan hat, eine ganz klare Idee hat, eine ganz klare Philosophie hat, die er mit allen seinen Möglichkeiten umsetzt. Die sind natürlich auch sehr, sehr gute Möglichkeiten, ob es jetzt in Barcelona war oder in München oder jetzt in Manchester. Das sind einfach sehr, sehr tolle Spieler, mit denen er das probieren und machen kann. Aber es geht auch viel mehr darum, einfach einen ganz klaren eine Strategie zu haben und an der festzuhalten und einfach diesen Weg kontinuierlich weiterzugehen. Und da ist er natürlich jemand, der den Fußball ja schon verändert hat.
Ja, wir haben ihn auch besucht bei Manchester letztes Jahr. Wir sehen ihn nur noch für alle, die vielleicht nicht wissen, wer die Herren alle sind. Also links neben Marco Schopp ist es Pep Guardiola und außerdem sehen wir noch links Roberto Baggio. Dem haben sie ja das letzte Tor seiner Karriere aufgelegt. Ja. Es ist. Und rechts Luca Toni kennt man auch. Was macht der eigentlich jetzt?
Der macht viel Urlaub, habe ich gehört. Der macht viel Urlaub. Ja. Naja, Luke ist jetzt noch nicht so lange in der Fußballerpension, ja. Aber der Robby ist schon relativ lang, war doch einige Jahre beim italienischen Fußballverband, aber hat diesen Weg des Trainers jetzt nie eingeschlagen, was für mich aber jetzt auch keine Überraschung war, weil er sich ganz anders mit dem Fußball auseinandergesetzt hat wie der Pep.
Ist ja meistens so, dass die ganz offensiven Spieler ja oft auch vielleicht einen anderen Zugang haben als die Strategen, die vor der Abwehr spielen oder in der Abwehr spielen. Es ist ja nicht so wenig überraschend, dass gerade eher defensive Spieler auch sehr oft sehr erfolgreiche Trainer sind. Ehemalige defensive Spieler.
Ja, Robby war ein Genie, der einfach unglaublich viele zauberhafte Momente uns geschenkt hat. War eine extrem spannende Zeit, weil er eine unglaubliche Persönlichkeit da ist. Der Unterschied vielleicht zum Pep ist einfach, ich glaube, dem Pep war als Spieler schon immer ganz klar, sein Weg geht irgendwann einmal auf die Trainerbank und sein Weg geht kerzengrad dorthin. So klar seine Ideen für uns als Mitspieler schon waren, die für mich damals noch nicht klar zuordnenbar war. Aber es ist einfach das, was jetzt an Mannschaften wie Manchester, Bayern oder Barcelona, das sind einfach Dinge, die sehr, sehr lange in ihm gereift sind. Und er lebt es aus und ist eine sehr, sehr spannende Zeit in meiner aktiven Zeit gewesen, einfach mit diesen Leuten zu spielen und einfach auch von ihnen zu lernen, weil von jedem dieser Spieler natürlich extrem viel mitnehmen können.
Ich finde es insofern sehr spannend, weil Markus Schopp gerade geschildert hat, dass er eben als ehemaliger Spieler sehr viel gesehen hat und jetzt eben den Trainerjob macht. Und bei Néstor El Maestro ist es ja genau umgekehrt, sehr früh eben schon in dieses Trainergeschäft hineingewachsen ist. Kann man sagen, es gibt den Weg, der da besser ist, oder würden Sie sagen, es kommt, wie es kommt?
Also ich sage immer, es gibt sicherlich riesen Vorteile, selber gespielt zu haben. Ich glaube, da ist nicht entscheidend, ob man ein Topspieler à la Zinedine Zidane war oder ein, sage ich mal, mäßiger Spieler auf dem höchsten Niveau wie ein Jürgen Klopp war. Aber diese Erfahrung über viele Jahre in einer ersten Liga ist sicherlich sehr wertvoll. Die ist aber auch sehr besonders, weil diese Talent haben eben sehr wenige Menschen. Für mich ist auf jeden Fall erfreulich, dass seit 10, 15 Jahren der Fußball bewegt sich in der Richtung, wo es eine gleiche Chance gibt, auch für Leute, die einfach nicht gut genug waren zu spielen. Was jetzt der bessere Weg ist, keine Ahnung. Es gibt extrem erfolgreiche Trainer, sowohl mit und auch ohne Profikarriere. Der Weg hierhin ist auf jeden Fall ein anderer. Also weder einfacher noch schwieriger, aber ein anderer. Und es gibt Vorteile und Nachteile auf beiden Seiten. Ja.
Weil die Aufgabe eines Trainers ja auch eine vielfältiger ist als im Vergleich zum Spieler, wo man ein Training hat oder zwei maximal und der Trainer hat viel mehr Aufgaben. Das ist ja mittlerweile auch bekannt. Markus Hartberg, zweite Saison, sagen ja viele, das ist die schwierigere nach dem Aufstiegsjahr oder nach der ersten Saison. Warum ist es bei Hartberg bisher nicht so?
Naja, die Saison hat natürlich schon schwer begonnen. Es war für uns wieder klar, dass wir auch kadertechnisch wieder Veränderungen haben werden. Deswegen war es in der Kaderzusammenstellung ganz wichtig, einen klaren Plan zu haben, wie wir in die Saison gehen wollen. Und das ist natürlich auch in Hartberg etwas, was nicht in ein, zwei Wochen abgeschlossen ist, dieser Prozess. Das dauert ganz einfach und wir haben mit dem Sandro Gotthold einen Spieler sehr spät, eigentlich nach Transferschluss noch akquiriert. Das heißt, dieser Prozess ist auch relativ langer. Das ist das eine. Das andere, als im Sommer die Diskussion entstanden ist, ob ich in Hartberg weitermachen werde oder nicht, war es in meinen Gesprächen sehr wichtig, der sportlichen Führung klarzumachen, dass es wichtig ist, dass wir alle weiterwachsen. Dass das ein Prozess ist, der auf der einen Seite extrem spannend und auch unterhaltsam war in der letzten Saison, Aber mein Bestreben ist es ganz einfach, hier Möglichkeiten vorzufinden, um das Team wachsen zu lassen, um uns als Trainerteam wachsen zu lassen und vor allem mich als Trainer wachsen zu lassen. Und das, was ich dort ganz einfach von Anfang an gespürt habe, war dieses absolute Vertrauen und diese absolute Bereitschaft, uns in diesen Bereichen auch zu unterstützen. Und wenn man weiß, was hier im Hintergrund alles passiert ist, beim TSV Hartberg, über die Möglichkeit, das Trainerteam zu erweitern, über die Möglichkeit, Trainingssteuerung zu erfahren, um in der Datenanalyse einfach besser mit besseren Möglichkeiten arbeiten zu können, dann ist das für einen Verein wie Hartberg nicht selbstverständlich. Und diese Dinge waren ganz einfach für mich extrem wichtig. Und die sportliche Führung, Erich Kohler hat von Anfang an mich versucht, dabei zu unterstützen. Und das war so ein bisschen der Ausschlag auch nachher für mich, zu sagen, okay, wenn wir diese Möglichkeiten bekommen, dann spricht nichts dagegen, da weitergehen zu können. Und wenn man jetzt dann eine Zwischenbilanz ziehen kann nach 13 Runden, dann muss man ganz einfach sagen, dass wir in unseren Möglichkeiten sehr behutsam, aber sehr bedacht einfach uns erweitert haben und klarerweise auch die Mannschaft sich in der Breite ja, anders präsentiert, als vielleicht im letzten Jahr war. Und dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten da sind. Klar ist es auch, dass wir in unseren Spielen heuer auch davon profitieren, von Situationen, die wir im letzten Jahr vielleicht nicht so gelöst haben oder vielleicht aufgrund der mangelnden Erfahrung anders gelöst haben. Also das ist sicher eine Beobachtung über die ersten 13 Runden, wo wir reifer und etwas abgebrühter agieren als in der letzten Saison.
Da können wir auch uns ein paar Zahlen ansehen, die verdeutlichen, dass sich Hartberg in der zweiten Saison in der Bundesliga unter Anführungszeichen reifer präsentiert, also Tabellenplatz nach 13 Runden übrigens ganz gleich, Position 5 wie schon im Vorjahr, aber 3 Punkte mehr, 4 Treffer mehr erzielt, zwar auch 3 Gegentore mehr erhalten, aber ganz interessant, bei den Gegentoren gibt es starke Verbesserungen im Bereich der Gegentore per Kopf, nur 4, im Vorjahr waren es 16, nach Flanken waren es 3-mal weniger als im Vorjahr und eben auch 3 Niederlagen weniger. Es gibt halt Gegentore, die dann eben aus dem Zentrum vielleicht kommen. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, an dem man noch arbeiten kann. Aber insgesamt ist man punktegleich mit Rapid, einen Zähler vor dem SK Sturm. Man kann durchaus sagen, dass Hartberg ein Team ist, das überrascht. Was war, was ist, was kann noch werden, stellen sich viele die Fragen. Und bei den Antworten, so scheint es aber, kommt keiner an einer Person vorbei, nämlich an Markus Schopp.
Rückzug nach ganz oben. Aber immer ruhig bleiben.
Na, wie geil ist das? Also die Mannschaft, ich glaube immer, sie kann mich nicht mehr überraschen, aber sie schafft es immer wieder.
Und da soll man ruhig bleiben? Gar nicht so einfach. Ganz schön viel los zurzeit.
3-2-1 Hartberg, der dritte Bundesligasieg in Serie, trotz 2 Platzverweisen gewonnen. Das ist zuletzt im WRC 2013 einmal bei dem Sieg gegen Rapid gelungen.
Rekordjäger Schopp, der sich so wunderbar freuen kann. Aber da geht noch mehr, da muss noch mehr kommen, Trainer.
Ich habe es ihm auch schon mal gesagt, er darf sich ruhiger freuen, wenn wir gewinnen. Und vielleicht ist das auch ein Schritt, den er lernen muss, dass er sich dann auch mal richtig freut und sich gehen lässt in dem Sinn.
Entwicklung, ein Wort. Nein. Nicht einfach nur ein Wort.
Wir haben auch dann letztes Jahr gesehen, wo es dann nicht gelaufen ist, dass wir dann Systemumstellungen gemacht haben. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Impuls, dass wir dann in der Liga geblieben sind.
Juli 2018. Ein zaghaftes
Servus, Christi.
Umschauen, neu orientieren. Bundesliga kennt er doch.
Der neue Chirurg aus Christian Ilzer wurde jetzt also Markus Schopp. Er ist der neue Cheftrainer in Hartberg. Wie schwierig ist die Situation für ihn? Oder darf man darüber nicht nachdenken, der Markt ist klein in Österreich. Für die Bundesliga-Trainer muss man einfach zugreifen und sagen, ja, ich mache das, auch wenn es schwierig ist.
Ja, ich glaube, unabhängig, ob der Markt jetzt groß oder klein ist, aber es ist eine interessante Aufgabe, ja, eine Mannschaft jetzt neu zusammenzustellen, eine Mannschaft zu entwickeln, mit einer Mannschaft zu arbeiten, die das erste Mal in der Bundesliga ist.
Er schafft es. findet den Draht. Immer eigentlich, ob es läuft oder nicht. Und vor allem, als es darauf ankommt.
Hartberg bleibt erstklassig. Dank eines 3:1 Heimsieges gegen die Admira bleiben die Steirer auch kommende Saison Bestandteil der österreichischen Fußball-Bundesliga.
Ohne ihn wäre Hartberg jetzt nicht so weit kommen, wie es bis jetzt sind. Also die letzten 1,5 Jahre muss man auch in Marco Schopp sehr viel verdanken, was er in Hartberg geleistet hat. Und ich glaube, das ganze Umfeld und der Verein, die Umgebung, die Fans sind alle richtig stolz auf Hartberg. Und wie gesagt, da ist Marco Schopp der Hauptakteur als Trainer.
Wenn man Markus sieht, wie er arbeitet mit dem ganzen Trainerteam, dann versucht man halt auch einfach, dass man als Mannschaft denen ein bisschen was zurückgeben kann. Und wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so gut läuft. Und ja, jeder Sieg, den man feiern kann, ist halt ein unglaubliches Gefühl nachher. Es sind super Emotionen. Und wenn man die halt gemeinsam erleben kann, ist das, glaube ich, das Schönste im Fußball.
Von Ost nach West. Kein Bundesland ist sicher. Hartberg verschafft sich Gehör. Mehr und mehr.
Wir haben uns sehr gut verstärkt, das muss man so sagen. Der Kader ist größer geworden und dichter, also die Leistungsfähigkeit ist viel größer geworden von den Spielern. Und auch er hat sich weiterentwickelt und ich glaube, wir sind jetzt richtig gut in Form, also das sieht man an den letzten Runden.
Hartberg, ein Team für die Meistergruppe. Markus Schopp, ein Mann für Hartberg.
Ist ein Glücksfall für Hartberg.
Also ja, wenn Sie das so sehen wollen, wir haben damals einen Trainer gesucht und gefunden, der 100% zu Hartberg passt. Und wenn Sie das als Glücksfall bezeichnen wollen, dann ja.
Ich hoffe, dass er noch einige Jahre für Hartberg Trainer ist. Wir wollen uns ständig verbessern und das eigentlich mit Trainer Markus Schopp.
Umjubelt, erfolgreich, begehrt. Gute Aussichten für Markus Schopp, ganz sicher.
Ja, und der sitzt da, jubelt gar nicht nach so viel Lob. Drittes Jahr bei Hartberg, gibt schon Vertragsverlängerung?
Na, ich habe gestern, da habe ich mir das ein bisschen vom René vielleicht zu Herzen genommen, ich habe mich sehr gefreut gestern. Ist nicht so, dass ich mich nicht freue.
Stimmt, aber so ausgelassen haben wir Sie noch selten gesehen.
Ja, ich bin halt relativ lang in dem Geschäft und weiß, was es heißt, einen Erfolg zu haben, aber was es heißt, nächste Woche wieder abzuliefern. Also da liegen die Höhen und Tiefen relativ nah nebeneinander. Klar ist es, dass ich die Zeit in Hartberg extrem genieße. Wir durchlaufen momentan eine wunderbare Zeit. Ich glaube, dass da sehr viel Luft nach oben noch ist bei sehr vielen Spielern, auch im Umfeld, auch bei uns Trainern. Da ist viel Luft nach oben und wenn ich merke oder wenn ich spüre, dass das ganz einfach etwas ist, was mich und uns weiterbringt, dann ist nie etwas ausgeschlossen.
Ja, ist auch nicht ausgeschlossen, eine internationale Platzierung. Wir haben nämlich eine Frage dahingehend von einem Zuseher an den Hartberg-Trainer. Träumt man schon von Europa? Also, sprich Europacup. Ich meine, ich weiß, was jetzt kommen wird.
Ja. Ja. Nochmal, wir glaube, wir können den Moment richtig gut einschätzen. Die Geschichte ist ganz einfach die, dass wir jedes Spiel, das Spiel am Samstag, wir wollen einfach alles abrufen. Wir wollen so viel wie möglich an Punkte sammeln. Und sollte es nach 22 Runden so sein, dass wir unter den Top 6 sind, dann ist das eine riesengroße, tolle Geschichte. Sollte das nicht der Fall sein, dann wissen wir, was im Frühjahr auf uns wartet. Wir durften das ja im letzten Jahr erleben, aber wir wollen dort auch mit so vielen Punkten wie möglich hin. Und das heißt, wir haben 9 Runden noch vor uns und wollen da ganz einfach so viel wie möglich mitnehmen.
Gut, also aber in Graz könnte man spielen, international, das zeigt ja gerade der WAC vor. Das nur dazu. Aber die Meistergruppe, ich meine, 9 Punkte Vorsprung, noch 9 Runden zu spielen, also noch 27 Punkte zu vergeben, da müssten ja die Konkurrenten, die dahinter liegen, nämlich das ist Austria zum Beispiel, Mattersburg, hier sehen wir die ersten 6, deshalb, die müssten einen Lauf haben und Hartberg müsste einen Unlauf haben oder auch der SK Sturm natürlich. Ich meine, das Ziel muss ja jetzt sein, bei so einem Zwischenstand nach 13 Runden, dass man auf alle Fälle in die Meistergruppe kommt, oder?
Ziel muss es immer sein, so weit wie möglich in der Tabelle oben zu stehen. Und wir haben jetzt dann noch 13 Runden, so finde ich, ganz einfach ordentlich abgeliefert. Aber wir wissen selbst aus dem letzten Jahr, wir haben einen Lauf gehabt von 5 Spielen, 5 Siegen in Serie, wie schnell etwas gehen kann, in die eine oder in die andere Richtung. Klar ist es, dass wir im Vergleich zu den anderen Teams eine bessere Ausgangssituation haben. Und die ist auf der einen Seite verführerisch, aber auf der anderen Seite kann man es auch sehr nüchtern betrachten. Und wir betrachten die Situation sehr nüchtern und wissen, was es dafür bedarf, um dorthin zu kommen.
Ja, Meistergruppe, Nesto El Maestro, Minimalziel bei Sturm?
Weiß ich nicht, also ich habe meine eigene und die sind...
Ja, also verraten Sie es uns zum Beispiel, was wäre ein Ziel?
Es ist schwer, das Ihnen zu verraten, weil...
Weil?
Ja, Zielsetzung für die Medien heißt immer, das möchte ich nicht erreichen. Und wenn ich das möchte ich erreichen, wenn ich das nicht erreiche, muss ich meinen Hut nehmen. Ich sehe das total anders im Leben und im Fußball. Meine Ziele und Ambitionen sind so optimistisch und groß, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Und im Leben und im Fußball war es mein Weg immer, so viel Ambition zu haben, denn wenn ich ja die Hälfte davon erreiche, ist trotzdem richtig geil gewesen. Mhm. Bis jetzt ist für mich nichts schlecht gelaufen mit dieser Herangehensweise. Gut. Also viel mehr wie Meister.
Also können Sie ruhig sagen, Sie wollen Champions-League-Sieger werden und wenn Sie die Hälfte davon erreichen, ist es auch gut, oder? Ist ja eine Möglichkeit. Das
wäre dann die Europa-League-Sieg, oder?
Zum Beispiel, vielleicht auch schon mit dem SK Sturm. Nein, aber auch hier die Frage, wie an Markus Schopp, wenn man 8 Punkte Vorsprung hat, 9 Runden vor Ende des Grunddurchgangs, dann muss ja doch das erste Ziel zunächst einmal sein, in die Meistergruppe zu kommen.
Auf jeden Fall, aber... Wenn Sie von Minimalziele reden wollen, also für mich persönlich, ich glaube für den Verein auch, ich glaube, unser Anspruch muss sein, dass es gar nicht in Frage kommt. Mhm. Und obwohl wir jetzt nicht überragend dastehen, eine kleine Verbesserung gibt es im Vergleich zum letzten Jahr, das erste Jahr von dieses Formates, und bis jetzt steht es nicht in Frage. Was richtig geil wäre, ist, wenn es geschlossene Sache wäre, noch vor dem Urlaub. Das ist ein kleines Ziel. Ich glaube, es ist nicht
unmachbar. Also Sie meinen vor Weihnachten?
Ja, genau.
Okay.
Es ist nicht,
also nach 18 Runden?
Es ist nicht unmachbar. Ich glaube, es ist sehr schwer. Sehr schwer, weil da mussten wir einen richtigen Lauf haben. Den traue ich aber uns zu. Das wäre schön.
Ja. Dann müssten Sie zum Beispiel schon am Samstag gewinnen. Da gibt es ja dann das Duell um die Steiermark. Wer wird die Nummer 1 sein, zumindest einmal nach 14 Runden? Wie wichtig ist dieses Spiel insofern, als dass man eben wieder zu Hause spielt?
Also zuerst, ich spiele ja die österreichische Bundesliga, nicht die Steiermark-Wettbewerb oder südliche Donau oder was auch immer.
Ja, wir wollen ein wenig Spannung machen, ne?
Das verstehe ich auch, aber mir kommt es vor bei Sturm, als wäre jeder Spiel irgendwie ein Derby. Es ist letzte Woche, ich spiele ein Derby gegen Kapfenberg.
So.
WRC, sind Sie überhaupt in der Steiermark?
Weiß Nein, ich nicht, aber das man ist sagt, auch da ist die ein Pack Derby. Dazwischen. Dann sagen wir, ist das Pack-Derby. Ja.
Also zwei Sachen dazu. Für mich persönlich ist, ich versuche niemals die Spiele so eine Hierarchie zu haben, von welcher ist wichtiger als welcher andere. Es ist ein Wettbewerb, jeder gegen jeden, wir müssen viele Punkte sammeln. Und das sage ich ja immer, die Mannschaft gegenüber, also jeder Spiel ist gleich wichtig, diese 3 Punkte enorm wichtig, egal gegen wen. Und zweitens, ich bin nicht lange in Graz, aber ein bisschen auf dem Weg habe ich bekommen. Also für die Sturmfans gibt es nur ein Derby und das ist der GRK. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja.
Das Spiel am Samstag ist extrem wichtig für uns. Klarerweise, wie jeder andere. Also, wir haben jetzt keine großen Punkte-Reserven. Und wir mussten uns schon richtig strafen am Samstag, klar.
Ja. Und da wird der Markus Schopp möglicherweise was dagegen haben. Wird mit Sicherheit interessant. Das erste Derby ging ja an Hartberg durch ein Elfmetertor von Tadic. Markus Schopp hat uns schon gesagt, Feist oder Salinger werden im Tor sein. Gibt es vielleicht auch das Debüt von Susic? Gibt es ja noch einen neuen, der nach Gotthard sogar gekommen ist.
Der Tino ist im Trainingsprozess und ist für mich allerdings ein Spieler, der hundertprozentig da sein muss, um uns wirklich zu helfen. Das wird sich diese Woche weisen. Schauen wir mal, was passiert.
Ja, auch klar, dass Sie das noch nicht verraten wollten. Nestelmeister, was wieder auch jetzt war in diesen Antworten, die Sie gegeben haben, die sind immer sehr offen, sehr ehrlich, oft auch sehr unerwartet für uns Journalisten. Ist Ihnen das bewusst? Spielen Sie auch ein bisschen mit uns? Oder ist es einfach so, weil Sie so sind?
Also ich liebe Sprachen und Wörter und ich liebe präzise Ausdrücke.
Ja.
Kann man sagen, Wörterspiele liebe ich auch gerne. Immer wenn ich was so Poetisches über den Fußball lese, das ist selten der Fall in Österreich, aber wenn man jetzt Corriere della Sport liest oder so, die machen das richtig elegant, ja, wenn sie eine Meinung abgeben, die italienischen Journalisten zum Beispiel. Und ich hasse Langeweile allgemein. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin relativ ehrlich. Ich habe in den Jahren gelernt, auch anderen beobachtend, es ist ziemlich egal, wie viel du dich jetzt konzentrierst und strafst, irgend so einen Ausdruck zu geben vor den Medien. Am Ende des Tages ist ja Ergebnis alles. Und Schau zu spielen, kostet einfach ein bisschen Kraft. Ja, du musst dich ja richtig konzentrieren. Und wenn wir ganz ehrlich reden, so wie jetzt und ganz offen, das kostet mich jetzt null Kraft. Also wir plaudern wie...
Und langweilig ist es hoffentlich auch nicht.
Nein.
Na gut. Also jedenfalls für unsere Mikrofone ist es immer wieder hochinteressant, was von Ihnen alles kommt. Am besten, wir schauen jetzt einfach hinein. Ein Best-of von Nestor El Maestro, eine Chronologie der ersten Interviews von ihm bei uns hier in Österreich.
Augen zu und durch. Eine Reise durch diese Saison mit Nestor El Maestro.
Natürlich freuen wir uns alle sehr. Ich auch ein bisschen. Ja.
Nach Niederlagen hilft es nicht allzu viel zu sprechen. Man muss viel arbeiten, dann gucken wir weiter.
Wissen Sie, ich bin ein kleiner Trainer und vielleicht braucht ein kleiner Trainer die großen Spieler für die großen Spieler.
Ich fand jetzt unser Gegner auch nicht von großer Inspiration geprägt.
Ich sage es immer, der Schiedsrichter darf ja schlecht sein, aber nicht schlecht gegen uns.
Ich kann Sie sagen, wie es mir geht. Es macht wenig Spaß. Also am liebsten würde ich einfach nach Hause gehen und ein bisschen Urlaub machen.
Natürlich wäre ich gerne ein besserer Trainer und hätte gerne noch eine bessere Mannschaft. Und wir schießen dann 6 Tore.
Boah, das ist jetzt wirklich kein so Jahrhundertsjob für mich. Also unfassbar, dass ich hier gelandet habe.
Ich fühle mich persönlich ein bisschen vom Pech verfolgt.
Sind Sie heute voll und ganz zufrieden?
Ich bin zufrieden, glücklich, das Leben ist schön.
Das ist ja nett.
Mittwoch bist du der Depp, Samstag bist du der Held und umgekehrt. Man fühlt sich ein bisschen verraten von den einen oder anderen Spielern. Also immer grundsätzlich. Man hat deutlich verloren. Ich meine, es ist immer besser, da die Fresse zu halten.
Danke, alles Gute.
Gerne.
Ja. Kommt Ihnen manchmal der Schmunzeln auch oder ist es unangenehm?
Also was ganz schlimm ist, wenn ich mich selber höre, ist mein Akzent so krass. Also ich meine, meine Wahrnehmung ist, ich spreche Deutsch viel besser, als es tatsächlich ist. Ah. Das stört mich immer so. Das, was ich sage, ja, das wird ja alles vergessen irgendwann.
Ja. Markus lächelt, aber ich finde, er spricht 5 Sprachen. Ich meine, kann ihm eigentlich nur gratulieren. Top. Und ich finde, die Ausdrucksweise ist ja auch gut. Aber haben Sie jetzt nach diesem SV Mattersburg-Spiel, das ja, sage ich einmal, insgesamt nicht ganz so rund abgelaufen ist am Ende, auch Ihr Verhalten ein wenig überdacht? Nicht bei uns bei den Interviews, sondern so auch auf der Seitenautlinie. Man hat den Eindruck, Strafe auf Bewährung, 4-mal Gelb hat es auch schon gegeben, dass Sie sich ein wenig, was das betrifft, zurückgenommen haben seither.
Ich glaube 3-mal Gelb, weil mein Bruder wurde 1-mal ermahnt.
Ah, das ist, kann sein, dass El Maestro einfach 4-mal steht.
Ja, das kann sein.
Okay.
Für das Wetter.
Außerdem wollte ich nur sagen, es ist momentan völlig egal, weil in dieser Saison gibt es keine Sperren, auch nicht nach 5 gelben Karten für einen Trainer. Vielleicht nächste Saison, aber das steht noch nicht fest.
Ja, also das gegen Mattersburg war schon ein bisschen peinlich. Und
natürlich darf sich das nicht wiederholen und nicht nur wegen der Strafe auf Bewährung. Also ja, mir war der Interview peinlicher wie jetzt das Sachen durch den Gegenschmeißen, ehrlich gesagt. Muss ich anders machen und ich glaube, bis heute ist mir das auch gelungen, also dass es ein Einzelfall bleibt.
Tja, ich glaube, so ist es auch. Ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, wie immer, für die ehrlichen Antworten. Nestor Maestro, danke für den Besuch hier bei uns bei Talk und Tore. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein wenig die, unter Anführungszeichen, Skepsis genommen haben.
Ja, ich glaube,
ja, gut. Markus, ist ja ein alter Hauding hier schon. Danke. Und natürlich beiden Trainern alles Gute für die nächsten Aufgaben. Möge der Bessere am Samstag gewinnen. Und dann wissen wir auch, wer die Nummer 1 in der Steiermark ist. Nestor Maestro, Markus Schopp waren heute unsere Gäste bei Talk und Tore. Nächsten Montag gibt es uns wieder. Und natürlich gibt es in dieser Woche noch vor der Bundesliga die Champions League. Morgen und übermorgen nur auf Sky für heute und hier. Ein Dankeschön an Sie. Haben Sie es gut, machen Sie es gut, leben Sie wohl. Wiederschauen.